Die Jugoslawen haben nach 1933 Ausländer, auch jüdische Flüchtlinge, problemlos aufgenommen. Also man konnte da mit einem gültigen Pass problemlos einreisen und ein Aufenthaltsgesuch bei der zuständigen Gemeinde stellen und dann seinen Aufenthalt auch immer wieder verlängern. In vielen Ländern war das nicht möglich.
Diese Episode von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für den Verlag CH Beck. Mit Professor Dr. Marie-Janine Kadig spreche ich über Flucht und Geflüchtete aus dem nationalsozialistischen Deutschland nach und über das damalige Königreich Jugoslawien. Frau Kadig ordnet dabei zunächst den Umgang Jugoslawiens mit den Geflüchteten ein, schildert dann das Schicksal von drei Menschen, die sich in und über den Balkan in Sicherheit bringen wollten, und zieht zuletzt einen Vergleich zu heutigen Fragen rund um Flucht und Migration. In den Shownotes dieser Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady. Und natürlich ist das gerade bei Beck erschienene Buch über die Balkan-Odyssee ganz oben in den Shownotes verlinkt. Frau Kalik stellt sich dann auch zunächst vor und berichtet, wie sie zu diesem Thema ihres neuen Buches kam. Ich wünsche euch jetzt viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem September 2025.
Ich bin Marie-Janine Kalik. Ich bin Professorin für Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Universität in München. Ich lehre hier jetzt schon seit 20 Jahren, habe aber eine eigentlich untypische akademische Karriere, denn mein erster Job war in einem Think Tank bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Da war ich Balkanreferentin und von dort aus auch zu internationalen Organisationen entsandt. Ich war ein Jahr mitten im Krieg im Büro des Sondergesandten der UNO für das ehemalige Jugoslawien tätig und 3 Jahre in Brüssel nach dem Kosovo-Krieg für den Wiederaufbau. Ich habe mich seit vielen Jahren mit dem Balkan beschäftigt und bin jetzt auf dieses Thema gekommen, weil ich gebeten wurde, ein Buch zu schreiben über die Zwischenkriegszeit auf dem Balkan, die eine sehr interessante Zeit ist. Und ich habe nach einer Erzählmethode gesucht, wie ich das interessant erzählen könnte und eine Erzählmethode, die auch die verschiedenen Länder zusammenbindet. Denn der Balkan ist extrem heterogen und es ist gar nicht so einfach, das alles unter einen Hut zu kriegen. Und kam dann auf die Idee, nach Personen zu suchen, die das Land bereist haben oder anderweitig kennengelernt haben und bin dann als erstes auf die Schauspielerin Tilla Durieux gestoßen, die 1933 nach Jugoslawien emigriert bzw. geflohen ist. Und von dort ausgehend habe ich festgestellt, dass das ganze Thema Exil und Flucht und Jugoslawien und der Balkan als Fluchtziel völlig unterbelichtet ist bzw. auch fast unerforscht. Und so wurde dann mit der Zeit aus einer Erzählmethode ein Gegenstand, ein Forschungsgegenstand, und ich habe immer mehr Personen identifizieren können, die nach 1931 vor Hitler, vor dem Nationalsozialismus in die Balkanländer geflohen sind. Und ich habe dann auch interessante Quellen aufgetan, Tagebücher, Briefe, Erinnerungen, die es mir ermöglicht haben, diese Fluchtgeschichten aus einer sehr individuellen Erfahrungsperspektive zu erzählen.
Sie haben eben gesagt, Fluchtziel. In unserem Vorgespräch hatte ich Sie so verstanden, dass der Balkan nicht nur Fluchtziel, sondern auch Fluchtroute war, um an andere Orte zu kommen. Haben Sie da auch vielleicht Maßstäbe, wie viele Leute sind erstmal in den Balkan geflohen, wie viele Leute wollten durch den Balkan woanders hinfliehen?
Ja, die allermeisten wollten wahrscheinlich gar nicht dort bleiben, sondern besonders die jüdischen Flüchtlinge hatten vor, von den Balkanländern ausgehend nach Palästina zu reisen. Jugoslawien hat Adriahäfen, Rumänien hat das Schwarze Meer und von dort aus konnte man hoffen, per Schiff Palästina zu erreichen. Aber das war nicht so einfach. Und je weiter wir in den 30er Jahren voranschreiten und insbesondere nach Beginn des Zweiten Weltkrieges, war es sehr, sehr schwierig, Jugoslawien noch zu verlassen auf legalem Wege und eins der Schiffe zu besteigen und womöglich dann auch am Ziel anzukommen. Also die allermeisten sind mit anderen Worten in ihren Aufnahmeländern, vor allem in Jugoslawien, hängen geblieben. Wie viele das am Ende waren, ist schwer zu beziffern. Denn viele haben sich ja illegal aufgehalten und sind nirgends registriert worden. Wir wissen nur von den jüdischen Verbänden in Jugoslawien, dass sich 55.000 Personen, Juden, haben registrieren lassen, um dort dann auch Unterstützung und Hilfe und auch zum Teil Reiseorganisationshilfen zu bekommen. Wie viel aber jenseits dieser 55.000 Juden noch in dem Land gewesen sind, wie viele weitergereist sind, wissen wir nicht, aber die Dunkelziffer ist sicherlich sehr hoch.
Inwieweit war denn da der Balkan eine Alternative zu anderen, zumindest theoretisch denkbaren Fluchtrichtungen? Also man konnte ja, das sieht man zum Beispiel an Willy Brandt, ja, sich nach Skandinavien absetzen. Es gab die Möglichkeit, entweder nach Westen, Frankreich, Großbritannien, USA oder Osten, vielleicht sogar in die Sowjetunion zu flüchten. Warum entschieden sich manche Menschen oder warum mussten sie sich entscheiden, in Richtung Südosten, Richtung Balkan zu fliehen?
Es gab natürlich welche, die irgendwelche persönlichen Anknüpfungspunkte hatten, weil sie dort bekannte Kollegen, vielleicht sogar Verwandte besaßen, wo sie dann Aufnahme finden konnten. Für viele war es aber einfach ein Land, das räumlich relativ leicht zu erreichen war. Über verschiedene Routen. Viele sind zunächst mal nach Prag und dann weiter nach Jugoslawien oder auf anderen Wegen dorthin gekommen. Über Österreich sind sehr viele eingereist. Und das war ziemlich einfach im Unterschied zu ferneren Destinationen. Es kommt hinzu, dass Jugoslawien ein relativ billiges Exilland gewesen ist. Und das hat natürlich für viele Menschen eine Rolle gespielt. Frankreich war sehr teuer, auch Skandinavien, geschweige denn USA. Das konnten sich nur die Bessergestellten leisten. Und viele der Flüchtenden, der Vertriebenen hatten nicht so viel Geld, um sich das leisten zu können und haben sich dann ein billiges Asylland gesucht, das noch dazu eines war, das eine sehr liberale Einreise- und Asylpolitik gemacht hat. Also die Jugoslawen haben nach 1933 Ausländer, auch jüdische Flüchtlinge, problemlos aufgenommen. Also man konnte da mit einem gültigen Pass problemlos einreisen und ein Aufenthaltsgesuch bei der zuständigen Gemeinde stellen und dann seinen Aufenthalt auch immer wieder verlängern. In vielen Ländern war das nicht möglich. In der Tschechoslowakei war es am Anfang möglich, aber in vielen westlichen Ländern nicht. Da musste man ein Affidavit vorweisen, also eine Bestätigung von Verwandten, die bestätigten, dass man dem Staat nicht auf der Tasche liegen würde. Es gab Einreisequoten in Palästina. Für Palästina brauchte man ein Zertifikat und so weiter. Und viele Länder haben ihre Grenzen zugemacht. Nach 1938 war es praktisch fast unmöglich, irgendwo noch Aufnahme zu finden, weil die Zahl gerade der jüdischen Flüchtlinge so immens angewachsen ist nach der sogenannten Kristallnacht und nach der Annexion von Österreich durch Hitler, dass viele Länder ihre Einreiseregeln und ihre Asylpolitik massiv verschärft haben. Jugoslawien war dann schließlich das letzte Land, wo man noch einigermaßen problemlos, auch mit gewissen Schwierigkeiten, aber dann doch noch Aufnahme finden konnte und auch toleriert wurde, zu bleiben. Nicht alle. Einige Menschen wurden auch ausgewiesen. Die Jugoslawen haben nach 1938 auch eine schärfere Einwanderungspolitik in Kraft gesetzt, auf Druck des Deutschen Reiches übrigens, und Menschen an der Grenze abgewiesen, sofern sie welche gefunden haben, denn viele sind einfach illegal über die Grenze marschiert, durch Wald, Berge, Täler mit Hilfe von Fluchthelfern. Und insofern war der Balkan, war Jugoslawien einfach noch ein Ort, an dem man Zuflucht finden konnte in einer Zeit, wo praktisch der gesamte Westen und auch viele lateinamerikanische Länder und andere ihre Grenzen zugemacht haben.
Warum hat er sich denn Jugoslawien dafür entschieden, so lange eine offene, liberale Einreise-, Grenz- und Exil-Asylpolitik zu machen? War das dann purer Humanismus, pure Menschlichkeit oder gab es da noch andere Gründe, warum man das im Vergleich zu anderen Ländern so lange dann durchgezogen hat, diese Leute reinzulassen?
Die jugoslawische Regierung betrachtete diese Menschen als ausländische Emigranten bzw. ausländische jüdische Emigranten, die durchaus willkommen waren, denn sie brachten Kapital und Kenntnisse mit, die man ganz gut gebrauchen konnte. Der Innenminister namens Živojin Lasic sagte 1933 im Parlament, als er dazu befragt wurde, dass Jugoslawien aus völkerrechtlichen, aus moralischen und humanitären Gründen politisches Asyl gewähre, unabhängig vom Bekenntnis. Und er sagte wörtlich im Parlament, die Aufnahme von Immigranten und die Gewährung von Asyl ist unsere Tradition, Tradition dieses Staates. Jugoslawien kannte auch keinen Antisemitismus, wie er in Mitteleuropa und in den katholischen Ländern verbreitet war. Antisemitismus war ein Minderheitenphänomen. Die Juden, die jüdische Religionsgemeinschaft war anerkannt. Es war eine von vier anerkannten Religionsgemeinschaften, die staatlichen Schutz und staatliche Unterstützung genossen. Und insofern war es für viele Menschen, sowohl für Politik als auch Intellektuelle, Sportler, einfache Menschen, ganz unverständlich, warum es da ein Land gab, in dem die Juden verfolgt und vertrieben wurden. Als Hitler an die Macht kam und der Antisemitismus die ersten furchtbaren Auswüchse zeigte, gab es sehr viele Solidaritätsveranstaltungen in Jugoslawien von allen möglichen Berufsgruppen, Sportler, Theaterleute, Journalisten, auch in der Politik, die das empörend fanden. Und so war es eigentlich für Jugoslawien fast selbstverständlich, dass man sich in einer solchen Notsituation gerade für die jüdischen Flüchtlinge öffnen würde.
Spätestens seit Bismarck war der Balkan verschrien als das Pulverfass, als ein Ort von Unruhe, und auch heute noch ist man da immer so ein bisschen, dass man denkt, der Balkan ist jetzt halt da so irgendwo woanders, das ist noch ein bisschen, das ist nicht so ganz richtig Europa, hat man manchmal das Gefühl. Wie war denn das Bild vom Balkan in den deutschsprachigen Ländern nach 1933? Wie schaute man auf diese Region?
Für die meisten war das ein ganz unbekanntes Gebiet, sowohl der Balkan als auch die Staaten, die sich da nach 1918 gebildet hatten. Besonders Jugoslawien, das erst 1918 überhaupt auf der politischen Landkarte erschienen war. Also ein Königreich, das eine parlamentarische Monarchie war, wo es gewisse Grundrechte und Freiheiten gab, das aber durchaus sehr kompliziert und schwer zu verstehen war. Denn Jugoslawien wurde 1918 aus ganz unterschiedlichen Regionen zusammengesetzt, die zum Teil zur Habsburger Monarchie gehört hatten, zum Teil zum Osmanischen Reich. Da war das Königreich Serbien, das Königreich Montenegro dabei. Und diese Länder waren ethnisch, religiös, aber auch in sozialer, rechtlicher, wirtschaftlicher Hinsicht extrem heterogen, und das konnten nur die allerwenigsten durchdringen. Und dazu kommt, dass, wie Sie schon sagten, es so viele Vorurteile gab. Also man kannte den Balkan als eine Region, in der dauernd oder vermeintlich dauernd Kriege, Revolutionen, Königsmorde und Schlimmeres stattgefunden haben. Aus der Zeit der sogenannten orientalischen Frage, also der Zeit, Sie sagten Bismarck, als das Osmanische Reich auseinanderfiel und die Nationalbewegungen, die ja lange, jahrhundertelang oder dafür kämpfen, die jahrhundertelange Fremdherrschaft der Osmanen zu beenden, nun in den Vordergrund traten. So war die westliche Wahrnehmung durch Reisende, Beobachter, Journalisten, auch Wissenschaftler geprägt, die zuallererst auf diese Gewaltgeschichte geguckt haben und auf die entstehenden Nationalstaaten. Und die Wahrnehmung war sehr stark geprägt durch die Balkankriege 1912 und 13, also die letzten Kriege gegen das Osmanische Reich, aus denen dann auch nochmal Nationalstaaten hervorgegangen sind, beziehungsweise territoriale Veränderungen, und wo auch ganz massive heute würde man sagen, in Anführungszeichen ethnische Säuberungen stattgefunden haben, um diese neuen Nationalstaaten zu bauen. Da war die Ermordung von des Thronfolgers Österreich-Ungarns 1914, was den Ersten Weltkrieg ausgelöst hatte. Mit anderen Worten, also eine Region voller Turbulenzen, Probleme und sogar also eine Region, die die politische Stabilität auch des Westens vermeintlich so stark tangiert hat. Und als die schon erwähnte Tilla Durieux, diese berühmte Theaterschauspielerin, klärte, sie wolle nun nach Zagreb ziehen, da wurde ihr, so schreibt sie in ihren Erinnerungen und in ihrem Tagebuch, da haben ihre Freunde gesagt, ja, um Himmels Willen, pass nur auf, da werden Räuber auf dich warten, wenn du dahin fährst, und das ist eine ganz gefährliche Region. Und tatsächlich war alles andere als dies der Fall, sondern sie fand ein sehr aufnahmebereites und letztlich auch friedliches und dann doch auch einigermaßen entwickeltes Land vor.
Wir werden gleich mit Tilla Durieux in eine Art von Besprechung verschiedener Biografien einsteigen. Nur noch vorher, um das historisch abzuschließen. Bis wann war denn diese Balkanroute in diese Richtung eine Möglichkeit zur Flucht?
Die Balkanroute ist im Verlauf der 30er Jahre immer geringer geworden. Es gab nicht nur eine Balkanroute, sondern eigentlich mehrere Balkanrouten. Denn zu Beginn der 30er Jahre gab es noch Adria-Häfen, von denen man aus per Schiff starten konnte. Das wurde dann bald nicht mehr möglich. Es blieb die Donau als internationales Gewässer, also eine Region, wo die oder ein Fluss, ein Verkehrsweg, an dem die Anrainerstaaten nicht eingreifen konnten, wenn dort illegale Schiffstransporte entlang fuhren. Und es wurde besonders schwierig nach 1939, als der Zweite Weltkrieg begonnen hatte, weil danach auch die Briten, die ja Palästina verwalteten in Form eines internationalen Mandatsgebietes, britischen Mandatsgebietes, großes Interesse daran hatten, keine illegalen Flüchtlinge mehr über das Meer nach Palästina kommen zu lassen, weil das in der Region zu Konflikten mit den Arabern geführt hat und weil sie militärisch in großer Bedrängnis waren und vermeiden wollten, dass da neue Fronten in den neutralen Staaten, insbesondere in der arabischen Welt, entstanden, sodass die Briten immensen Druck ausgeübt haben auf die Anrainerstaaten der Donau, auf Ungarn, Jugoslawien, Rumänien, wer da nicht war, die Griechen, um das zu unterbinden. Und die Regierungen, die das dann trotzdem noch erlaubt haben, so wie die Jugoslawen, mussten sich dann immer rausreden mit ja diesem Tatbestand, dass die Donau ein internationales Gewässer sei, wo sie eben illegale Schiffstransporte nicht verhindern konnten. Und dann nach und nach breitet sich der Krieg auch im Mittelmeerraum aus. Italien greift Griechenland an, besetzt Albanien. Und 1941 kommt dann die Wehrmacht April auch nach Jugoslawien und nach Griechenland. Und dann sind also allerletzte Fluchtmöglichkeiten durch dieses Land und überhaupt durch den Balkan auch vollkommen versperrt.
Gab es denn in diesen Jahren 1933 bis 1941 auch seitens der deutschen Regierung den Versuch, die Grenzkontrolle da so durchzuführen, dass die Leute nicht flüchten konnten? Sie haben eben davon gesprochen, dass es dann Zurückweisungen und Auslieferungen aus Jugoslawien gab. Aber hat das Hitler-Regime Ressourcen aufgewandt, um diese Leute vor der Flucht dann an der grünen Grenze abzufangen?
Ja, es war umgekehrt und das erscheint einem ein bisschen paradox. Aber 1938, als die Annexion Österreichs, der sogenannte Anschluss, stattfand, ist Adolf Eichmann, der Judenreferent aus Berlin, nach Wien gekommen und hat dort eine sogenannte Auswanderungsstelle eingerichtet, die das Ziel hatte, möglichst viele zunächst österreichische Juden zur Auswanderung zu bewegen. Und das hat zu einer makabren Kooperation der NS-Stellen, also angefangen mit der Eichmann-Behörde über die Gestapo bis zur Grenzpolizei, mit jüdischen und zionistischen Organisationen geführt, die versucht haben, Flüchtlinge aus dem Machtbereich des Reiches über den Balkan nach Palästina zu bringen. Und da hat sich dann eine ganze Industrie an Fluchthelfern und ich würde sagen Schleppern und Schleusern und auch Profiteuren gebildet, die es möglich gemacht haben, da Schiffe zu chartern, Visa zu besorgen, Schiffspassagen zu organisieren, Grenzer zu bestechen und alles, was nötig war, um das ins Werk zu setzen, sodass bis 1941 wir also in vielen Berichten hören, wie Menschen versucht haben und es dann auch geschafft haben, illegal, also ohne Einreisepapiere, über die Grenze von Österreich nach Jugoslawien zu gehen und dabei von der Gestapo sogar noch, ich will nicht sagen unterstützt worden, aber die wurden dann begleitet bis zur Grenze und wurde ihnen noch der Weg gewiesen. Also es gab dann auch eine Zeit bis 1941, wo Nazi-Deutschland, Großdeutschland froh war, wenn die Juden verschwanden. Das hat sich dann 1941 geändert. Da wurde dann die Ausreise verboten.
Jetzt haben Sie sich schon mehrmals angesprochen, Tilda Durieux. Und ich finde, das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, Ihre Biografie und Ihren Bezug zur Balkanroute einmal komplett darzustellen.
Tilda Durieux war ja die berühmteste, angesehenste, bewundertste Theaterschauspielerin in Berlin gewesen, schon nicht mehr ganz jung, Anfang 50. Diese Tilda Durieux war keine Kommunistin, aber sie war progressiv eingestellt, würde ich sagen, und insbesondere was das Theater anging. Also sie hat zum Beispiel den Theatermann Erwin Piscator unterstützt, der ein progressives Theater, Arbeitertheater aufgebaut hat und war eigentlich mit allen progressiven, fortschrittlichen Theaterleuten verbunden. Sie war in mittlerweile dritter Ehe mit einem sehr reichen oder ehemals sehr reichen Unternehmer, dem Brauereidirektor Ludwig Katzenellenbogen, verheiratet, der aus einer jüdischen Familie stammte, aber schon längst zum Christentum konvertiert war. Und als 1933 die Nationalsozialisten die Macht übernahmen, stand das Theater, das die Nazis als jüdisch verseucht ansahen, unter Beobachtung. Und kurz bevor am 1. April 1933 der große sogenannte Judenboykott stattfand, gab es in ihrem Theater einen Anruf, bei dem die Nationalsozialisten drohten und auch sich nach ihr erkundigten. Der Theaterdirektor hat es dann an diesem Abend möglich gemacht, dass alle jüdischen und bedrohten Schauspielerinnen und Schauspieler ausreisen konnten. Und Tilla ist dann Hals über Kopf mehr oder weniger mit ihrem Mann am letzten Tag des März 1933 mit dem Zug nach Prag geflohen, ohne zunächst zu wissen, wo sie bleiben würde. Und sie sind dann zunächst nach Prag und über die Schweiz sehr bald nach Zagreb gekommen, weil sie gehofft haben, dass sie in Zagreb ein gewisses Auskommen finden würden. Der Ludwig Katzenellenbogen hatte da gewisse geschäftliche Verbindungen und Tilla Durieux hatte eine entfernte Verwandte, die ihnen geholfen hat und die sie später auch bei sich wohnen ließ. Die beiden, muss man sagen, waren ein relativ privilegiertes Paar, denn die Tilla Durieux war sehr bekannt, auch in Jugoslawien, und fand Anschluss an Theater- und Künstlerleute. Sie hatten nicht sehr viel Geld, aber doch vergleichsweise immer noch was. Tilla Durieux hatte eine Sammlung wertvoller Gemälde und Kunstwerke, die sie nach und nach verkaufte. Und die beiden konnten aufgrund der Geschäftsbeziehungen von Ludwig Katzenellenbogen eine Zeit lang ein Hotel übernehmen und haben 2 Jahre lang in Abbazia, heute Opatia, ein Hotel namens Kristall geführt. Dieses Hotel gibt es übrigens heute auch immer noch, mussten das dann aber aufgeben und sind in Zagreb bei der genannten Verwandten dann relativ gut untergekommen. Der Katzenellenbogen war ein bisschen blauäugig, vielleicht war er auch ein bisschen träge. Er hat sich immer dagegen gewehrt, weiterzureisen. Tilla Durieux hat immer darauf gedrungen, dass man ein Visum für die USA beantragen sollte. Das wollte er nicht. Und als er dann endlich soweit war, war es gewissermaßen zu spät. Also Die Reisemöglichkeiten waren sehr begrenzt. Die beiden haben kein Visum mehr bekommen und wurden dann also mehr oder weniger 1941 von dem deutschen Angriff überrascht, saßen in der Falle. Der Ludwig Katzenellenbogen wurde von der Gestapo verhaftet und nach Deutschland gebracht. Tilla de Jeu konnte sich auf abenteuerlichen Wegen nach Zagreb wieder retten und hat dort mehr oder weniger den Krieg dann überwintert und ist bis in die 50er Jahre dort geblieben, ist sogar jugoslawische Staatsbürgerin geworden und in den 50er Jahren nach Deutschland zurückgekehrt, um dort ihre Theaterkarriere wieder aufzunehmen. Und sie hat dann in hohem Alter in Deutschland noch geschauspielert in Theater, auch in Filmen. Ihr Mann Lutz hat sie nach 41 nicht mehr wieder gesehen. Lutz Katzenellenbogen ist 1944 in deutscher Haft in Berlin im jüdischen Krankenhaus gestorben.
Sie sagten, sie ist 1954 nach Deutschland zurückgekehrt. West oder Ost?
Sie ist nach West-Berlin zurückgekehrt und hat dort dann ihre Theaterkarriere wieder aufgenommen.
Hat sie danach viel erzählt über diese Zeit, viel hinterlassen, also ihre persönlichen Eindrücke und auch vielleicht eine ja, politische Einschätzung dessen, was sie da als Geflüchtete erlebt hat?
Tilla de Jeu hat Memoiren geschrieben, so bin ich auch eigentlich überhaupt auf diese Zeit gekommen, dass sie da gewesen ist. Aber diese Immigrationszeit hat interessanterweise in ihren Biografien, also auch in der Forschung über sie, ganz wenig Niederschlag gefunden, obwohl sie in ihren Erinnerungen ein paar sehr interessante Beobachtungen mitteilt und Erfahrungen. Sie selber hat ein paar Vorträge gehalten, hat ein bisschen was hinterlassen, aber in Deutschland war das Interesse nicht so groß an dieser Geschichte, denn Jugoslawien war nach dem Zweiten Weltkrieg ein kommunistisches Land und dann war der Kalte Krieg und da wollte man also diese Art Geschichten nun überhaupt nicht hören, mal abgesehen von den vielen Vorurteilen, von denen auch schon die Rede war. Mit anderen Worten, man wusste eigentlich relativ wenig über diese Zeit, die doch für die Tilla de Jeu eine sehr wichtige Zeit gewesen sind. Und in ihren Memoiren erwähnt sie, dass sie häufig Tagebuch geschrieben hat. Und so kam ich auf die Idee, dieses Tagebuch zu suchen. Das war nicht ganz einfach, aber ich habe es dann schließlich doch geschafft, dieses Tagebuch aus der Immigrationszeit im Privatbesitz aufzuspüren. Und die jetzigen Eigentümer waren so hilfsbereit und haben mir ermöglicht, dieses Tagebuch einzusehen, sodass ich das für mein Buch auch nutzen konnte. Also ich habe sozusagen jetzt ihre Immigrationszeit auch aus ihrer Perspektive erzählen können und ergänzt durch auch weitere Quellen.
Wir haben uns ja im Vorfeld verabredet, über drei Personen zu sprechen. Tilla de Jeu war die erste. Jetzt kommen wir zu Annemarie Wolf-Richter.
Annemarie Wolf-Richter ist deshalb eine so interessante Person in dieser Immigrationsgeschichte, weil sie ebenfalls weder Jüdin noch Kommunistin gewesen ist, sondern aus Deutschland fliehen musste oder geflohen ist, weil sie einem Beruf nachging und eine professionelle Einstellung hatte, die mit dem der Nationalsozialisten nicht mehr kompatibel war. Die Annemarie Wolf-Richter war nämlich Pädagogin, Heilpädagogin. Sie war eine Schülerin des Individualpsychologen Alfred Adler und führte in Berlin ein Heim für Schwererziehbare. Nach der Schule von Adler und so auch in der Anschauung von Annemarie Wolf-Richter gab es nämlich keine schwererziehbaren oder minderwertigen Jugendlichen, sondern sie war der festen Überzeugung, dass man mit Erziehung und den richtigen Struktur am Tag und den Kindern sinngebend und eine Aufgabe und Selbstbestätigung gebend aus jedem Menschen einen Menschen machen können, einen Erwachsenen machen könne, der seinen Platz in der Gesellschaft finden würde. Und das war ein Konzept, dass die Nationalsozialisten überhaupt nicht gutierten. Schwererziehbare galten dort als asozial und geistig weniger Bemittelte galten vielleicht sogar als lebensunwert. Und in Annemarie Wolf-Richters Kinderheim war eine ganze Ansammlung solcher schwer erziehbarer Kinder und Jugendlicher und auch, ich will sagen, geistig Behinderter, aber eben, also heute würde man sagen, vielleicht auch Problemkinder, die aus Familien kamen, die verwahrlost sind, die zum Teil waise waren und die es einfach schwer hatten im Leben. Und die Annemarie hat daraus ihre Aufgabe gemacht. Annemarie Wolf-Richter wurde mehrfach verhaftet und hat auch praktisch ein Berufsverbot erhalten, weil sie, wie die Nazis behaupteten, ein Heim im marxistisch-jüdischen Sinne führte, was natürlich absurd war. Aber als sie das zweite Mal verhaftet war und dann freikam und gerade noch der KZ-Haft entgangen war, ist sie geflohen auf abenteuerlichen Wegen und konnte dann auch die Kinder ihres Heimes mit Hilfe von Freunden, Verwandten außer Landes bringen. Annemarie Wolf-Richter ist dann und ihre Kinder sind in einen kleinen Ort an die dalmatinische Küste gezogen. Und dort gab es schon eine kleine Emigrantenkolonie aus Berlin und somit einen gewissen Ansatzpunkt und hat dann dort quasi auf dem Land dieses Heim wieder, ich würde sagen, zum Leben erweckt, ist dann nach Zagreb mit dem Heim und den Kindern und ist auch dann zur Zeit der faschistischen Herrschaft nach 1941 in Kroatien geblieben. Allerdings dann in den 40er Jahren auch verhaftet worden und kurz vor Kriegsende im Konzentrationslager Jasenovac zu Tode gekommen.
Und zuletzt hatten Sie Walter Klein angesprochen, den Sie auch ganz explizit als einen von vielen darstellen, weil er im Vergleich zu anderen das Glück hatte, dass wir von ihm noch schriftliche Quellen überhaben.
Ja, Walter Klein war ein junger jüdischer Mann und seine Biografie steht für viele andere, ich will nicht sagen namenlose, aber unbekanntere Personen, die versucht haben, auf illegale Weise sich mit einem dieser besagten Schiffstransporte außer Landes zu retten. Der Walter Klein lebte in Wien und war der Sohn einer Familie, die sich mit Pediküre, Maniküre über Wasser gehalten hat und eine Drogerie hatte. Seine Eltern waren nach Mitte der 30er Jahre nach Palästina emigriert auf legale Weise. Er hatte damals kein Zertifikat bekommen, saß also noch in Wien und wurde 1938, als Österreich annektiert wurde, ins KZ eingewiesen. Er war ein Jahr in Dachau und Buchenwald und als er entlassen wurde, Mitte 20 Jahre war er alt, hat er entschieden oder musste er entscheiden, möglichst Österreich bzw. das Großdeutsche Reich zu verlassen. Und da gab es zu dieser Zeit nicht viele Möglichkeiten. Er fand eine über eine jüdische, zionistische Organisation, die Ende 1939 einen größeren Flüchtlingstransport organisierte. Und so kam er mit ungefähr 1200 anderen Jüdinnen und Juden auf ein Schiff, beziehungsweise dann auch mehrere Schiffe, die über die Donau versuchten, das Schwarze Meer zu erreichen, mit dem Plan, dort auf ein Hochseeschiff umzusteigen und dann nach Palästina zu reisen. Walter Klein war seiner Familie sehr verbunden, seinen Eltern, und hat sehr viele Briefe geschrieben, schon vor 1938 und dann auch über die ganze Zeit seiner Flucht. Er hat fast jede Woche einen Brief geschrieben, manchmal auch häufiger. Und in diesen Briefen berichtet er, was er erlebt, aber er berichtet auch von all seinen Hoffnungen, von seiner Zuversicht und aber auch von den immer wiederkehrenden Enttäuschungen, von seinen Ängsten, Hoffnungen. Und diese Briefe sind überliefert bei Yad Vashem und bilden eine einzigartige Quelle, weil sie uns nicht nur was über die praktischen Umstände der Flucht erzählen, sondern weil sie auch über die Gefühlslage und die Erfahrungen eines jungen Mitzwanzigers berichten, der Österreich verlassen musste, Deutschland, Großdeutschland verlassen musste, um dann nach Palästina zu reisen. Sein Schicksal ist insofern tragisch wie das vieler anderer, als die Schiffe, mit denen er unterwegs war, an der rumänischen Grenze stecken geblieben sind. Die Rumänen haben dieses Schiff nicht mehr durchgelassen und der Flüchtlingstransport blieb also an der Jahreswende 1939-40, ich will nicht sagen im Niemandsland stecken, musste umkehren und ist dann im kleinen Ort Kladovo, das ist der Winterhafen nahe des Eisernen Tores in Jugoslawien gewesen, stecken geblieben, zunächst um zu überwintern und um zu gucken, dann im nächsten Jahr weiterzufahren. Dazu kam es aber nicht. Es gab dann viele Versuche, nochmal diese Reise fortzusetzen, die aber immer wieder gescheitert sind, beziehungsweise immer wieder abgesagt wurden, was unendliche Enttäuschungen und auch Verzweiflung bei den Flüchtenden ausgelöst hat, die sich in diesen Briefen auch wieder spiegeln. Und das ist eine sehr ergreifende Quelle, weil die Hilferufe eigentlich mit jedem Brief verzweifelter wurden. Er hat sehr oft an seine Eltern geschrieben, helft mir, ich kann nicht mehr weiter. Bis dann 1941 die Wehrmacht einmarschiert ist und dann war es ganz aus mit den Fluchtperspektiven und das tragische Schicksal dieser Flüchtlingsgruppe, zu der auch der Walter Klein gehörte, war, dass die Nationalsozialisten, die Wehrmacht, diese Flüchtlinge interniert hat, zunächst zur Zwangsarbeit, aber dann als sogenannte Sühnegeiseln erschossen hat, allesamt, und zwar schon im Herbst 1941, wenige Monate nach dem Überfall auf Jugoslawien.
Die Themen Exil, Flucht, Migration sind Themen, die uns ja auch in der heutigen politischen Debatte sehr, sehr oft begegnen. Und daher würde ich Sie zum Abschluss gerne fragen, welche Parallelen, welche Unterschiede und vor allem welche Relevanz sehen Sie zwischen den Inhalten Ihres Buches und unserer heutigen politischen Situation und Diskussion?
Ich denke, dass es wichtig ist, sich mit dieser Geschichte zu beschäftigen, weil sie uns ja etwas erzählt über die deutsche Geschichte. Flucht und Exil sind Bestandteil der nationalsozialistischen Vergangenheit und es hat mich sehr überrascht und ich muss fast sagen unangenehm berührt festzustellen, dass dieser Aspekt, also das Exil auf dem Balkan, völlig übersehen wurde und vielen Menschen gar nicht bewusst ist und mir auch selber gar nicht bewusst gewesen ist, obwohl ich mich so lange schon mit der Region beschäftige. Und was mich dann eigentlich überrascht hat, war, was für unterschiedliche Personen Zuflucht gesucht und gefunden haben. Wir sprachen über Tilla Durieux, über Walter Klein. Es gab angesehene Universitätsprofessoren, aber auch Menschen ganz unbedeutender, niederer Herkunft. Und den wenigsten war es vorher bestimmt ausgerechnet, jetzt in dieser Region zu landen. Und so erzählt uns diese Geschichte ja nicht nur was über die deutsche Geschichte, sondern auch sehr viel über die Geschichte der Balkanländer und erzählt eine Seite, die hier im Westen ganz unbekannt ist, nämlich eben keine Geschichte vom rückständigen und gewaltsamen Balkan, sondern eine Geschichte der Menschlichkeit und der Aufnahme. Weil, wie sich schon sagte, Jugoslawien eben das letzte Land gewesen ist, das sich dann überhaupt noch Flüchtlingen gegenüber offen gezeigt hat. Auch wenn die ganze Sache dann auch dort immer schwieriger und auch für die betroffenen Personen immer letztlich unhaltbar geworden ist. Und ja, also in der Tat, man denkt, wenn man sowas schreibt, unwillkürlich an die Gegenwart. Man weiß natürlich, die Dinge liegen heute ganz anders als in den 30er Jahren und die Fluchtursachen sind andere. Es kommen andere Menschen, es kommen in größerer Zahl auch Menschen. Und doch gibt es immer gewisse sehr bedrückende Parallelen. Die Fluchterfahrungen sind natürlich ähnlich. Man sieht den Mut der Verzweifelten. Man sieht die skrupellose Gier der Schleuser, man sieht lebensgefährliche Versuche, Grenzen zu überschreiten, man sieht havarierte Schiffe, Menschenmassen, die auf seeuntüchtigen Schiffen eine lebensgefährliche Reise beginnen. Und man trifft auf die Argumente der Zielländer dafür, Migranten an den Grenzen zurückzuweisen oder vielleicht auf anderen Kontinenten unterzubringen. Heute ist von Ruanda die Rede. Damals haben die Briten aufgefischte jüdische Flüchtlinge nach Mauritius gebracht. Also es gibt, glaube ich, eine Geschichte, die überzeitlich ist und die gewisse Erfahrungen verkörpert, die sich mit Flucht, Exil und auch der Organisation von Flucht und denjenigen, die davon profitieren, verbindet.